Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir haben alle die Hoffnung, dass die Schweinepest in Polen bleibt. Aber wenn man das realistisch sieht, muss man leider damit rechnen, dass es über früher oder später doch in der einen oder anderen Weise Deutschland betreffen wird.
Deutschlands Schweinezüchter haben Angst vor der afrikanischen Schweinepest. In Polen wurde das Virus, das für Menschen harmlos ist, für Schweine aber tödlich, schon nahe der deutschen Grenze nachgewiesen. Wie groß die Chancen sind, dass es bald rüberkommt, verraten wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber erstmal wieder auf die Corona-Pandemie, diesmal allerdings aus ungewohnter Perspektive. Statt über neue Erkenntnisse beim Kampf gegen Covid-19 zu sprechen, wollen wir jetzt mal rausarbeiten, was die Wissenschaft noch alles nicht weiß über das neue Coronavirus. Wir wollen das tun mit Gerd Antes, einem der renommiertesten Statistikexperten in Deutschland. Er ist Professor an der Uni Freiburg. Er setzt sich schon lange dafür ein, dass medizinische Entscheidungen evidenzbasiert getroffen werden, also auf Basis gesicherter Fakten. Und er war viele Jahre Leiter des deutschen Cochrane-Zentrums, wo man analysiert, welche klinischen Studien wirklich aussagekräftig sind. In einem Spiegel-Interview Ende März sagte Gerd Antes mit Blick auf die Corona-Pandemie, wir brauchen bessere Daten, um künftig fundierter entscheiden zu können, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Weil das jetzt über 10 Wochen her ist, habe ich ihn vor der Sendung gefragt, welche Wissenslücken bezüglich Covid-19 wurden seit Ende März geschlossen?
Also von den Wissenslücken, die ich damals beklagt habe, ist eigentlich erschreckend wenig gefüllt worden. Wo es gefüllt worden ist, das ist an einer völlig anderen Front, das sind die klinischen Verläufe. Also wenn ich mit Ärzten spreche, dann höre ich immer wieder, dass wir also langsam besser begreifen, was das Virus eigentlich macht. Es war ja immer noch bis vor kurzem in einigen Lagern die Meinung, dass wir eigentlich ja nur eine neue Grippe hier entdeckt haben. Und das wird immer klarer, dass es nicht so ist. Also zum Beispiel Embolien oder Thrombosen und andere Erscheinungen im Krankheitsbild und im Krankheitsverlauf. Das hat enorm zugenommen, aber die Dinge, die ich damals beklagt habe, sind weiterhin unklar.
Kommen wir auf diese Stichworte mal zu sprechen. Eins war damals die Dunkelziffer. Also man weiß gar nicht genau, wie viele Menschen tatsächlich schon mit dem Virus mal infiziert waren. Warum ist es so schwierig, sich da ein klares Bild zu verschaffen, wo es doch inzwischen so viele Tests gibt, so viel getestet wird und auch große Populationsstudien inzwischen ja laufen?
Ja, wir wissen beides nicht. Wir wissen nicht, wer schon infiziert war. Und wir wissen auch nicht, wer gegenwärtig infiziert ist. Also die Dunkelziffer hat auch 2 Dimensionen. Und wenn man mit der 2. anfängt, die Zahlen, die wir von morgens bis abends in den Medien sehen, die sind nicht die Anzahl der Infizierten, sondern das ist die Anzahl der positiven Tests. Da diese Tests völlig willkürlich und, soweit ich das inzwischen wirklich auch belegen kann, unter chaotischen Bedingungen ausgewählt werden und durchgeführt werden, können wir daraus nichts ziehen, außer dass wir vielleicht in dem einen Fall wissen, dass jemand, der den Test gemacht hat, positiv ist. Und bei dem anderen ist es objektiv doch schwieriger. Die schon mal infiziert waren, die müssen auch getestet werden. Und das sind dann die sogenannten Antikörpertests als eine Möglichkeit. Und da gab es bis vor kurzem überhaupt noch keine zuverlässigen Tests. Also das ist wirklich auch nicht nur so, dass es schlecht organisiert ist. Es gibt dann auch nicht die Werkzeuge, um das zuverlässig zu machen. Und das hat sich in den letzten Wochen massiv verbessert.
Das hängt auch mit dem Test von Roche unter anderem zusammen, der ja sehr präzise sein soll. Können Sie das bestätigen?
Also ich kann da nur das bestätigen, was ich lese. Und dann bei Tests gibt es ja immer die beiden bösen Fehler, jemand falsch positiv, also falsch als ehemals infiziert zu bezeichnen oder jemand zu übersehen, also falsch negativ. Und die beiden Zahlen, muss ich glauben, da sieht das gut aus. Und vor allen Dingen auch, was entscheidend ist dabei, diese Tests sind ja aufwendig. Also ich habe es nicht gemacht bisher, aber der Rachenabstrich muss sehr unangenehm sein, auch der Nasenabstrich. Und deswegen auch die Analyse danach ist aufwendig und teuer. Und auch das soll deutlich verbessert worden sein durch den Roche-Test.
Das heißt, an dieser Front werden wir vielleicht in den nächsten Monaten dann doch recht bald Klarheit bekommen. Kommen wir auf den 2. Unsicherheitsfaktor zu sprechen, den Sie Ende März erwähnt haben. Stichwort Letalität. Warum lässt sich denn die Frage, wie tödlich das Virus eigentlich ist, bis heute gar nicht so genau beantworten? Da gehen die Meinungen ja auch sehr auseinander.
Ja, einmal ist die Erfassung von Todesursachen ein dauernder Riesenpunkt, auch bei anderen Erkrankungen und Sterbefällen. Und deswegen, es gibt in Deutschland einen Pathologen in der Rechtsmedizin in Hamburg, der von Anfang an ganz konsequent auch obduziert hat. Da kommt dann mit völlig anderen Ergebnissen her, als wir sonst in den Statistiken lesen. Und dann ist es bei den Ländern zum Beispiel verschieden. Also, weil ich es gelesen habe, ist in Belgien jeder, der auch nur irgendwie mit Corona in Verbindung steht, infiziert ist, ist ein Corona-Toter. Aber ob das jetzt tatsächlich ein Corona-Toter ist oder wie bei uns das dann gesehen wird, massive Begleiterkrankungen dort sind oder auch Vorerkrankungen da sind, ein sehr stark geschwächtes Immunsystem, dass das dann ein tatsächlicher Corona-Toter ist oder, wie es mal der Tübinger Oberbürgermeister zynisch gesagt hat, dass da jemand zu früh gestorben ist oder vorgezogener Tod da eingetreten ist, das ist für die Statistik natürlich extrem schwierig, dort ein objektives Bild zu schaffen.
Jetzt haben wir die zwei wichtigsten Punkte angesprochen, die Sie damals genannt haben. Ich habe noch weitere auf meinem Zettel. Stichwort Infektiosität. Wie viel steckt jemand an, der infiziert ist? Stichwort Immunität. Wie lange ist man immun, wenn man die Infektion durchlaufen hat? Sind das auch die Fragen, die aus Ihrer Sicht die wichtigen sind oder gibt es noch andere?
Ja, die Immunität ist natürlich, wie lange hält das an? Eine ganz zentrale Frage, weil das Schlagwort Durchseuchung immer wieder auftaucht. Und dafür ist natürlich extrem wichtig, dass dieser Immunstatus aufrechterhalten wird und nicht nach einem Dreivierteljahr wieder verschwindet. Und noch schwieriger ist die Frage der Übertragung, weil damit ja zusammenhängt, wie wir die Eindämmung gestalten. Und da gibt es auch immer so Moden. Gegenwärtig ist jetzt gerade wieder das Schlagwort Superspreader umlaufend, also jemand, der viel ansteckt. Und dann sehe ich immer wieder auch, gerade in den Talkshows, wilde Spekulationen, was da eigentlich passiert. Aber dass man es genau weiß, es stimmt nicht. Und wir sind auch gegenwärtig dort weit davon entfernt. Selbst diese banalen Angaben wie 1,5 Meter Abstand zu halten, ist eigentlich, bösartig gesagt, eher eine Hausnummer.
Das heißt, da sind immer noch viele Hypothesen im Raum, für die sozusagen aus Sicht der evidenzbasierten Medizin klare Belege fehlen. Sehen Sie uns denn in Deutschland auf einem guten Weg, dass wir diese jetzt benannten verbliebenen Wissenslücken bald schließen können?
Nein, ich glaube, Deutschland ist gegenwärtig auf einem katastrophalen Weg, dass wir irgendwann mal diesen sogenannten Shutdown gemacht haben. Das war sicherlich evidenzfrei, das war eine Panikreaktion. Ich persönlich glaube, das war richtig, weil wir einfach nicht mehr wussten. Da hat man erstmal den Schutz maximiert. Aber gegenwärtig hätten wir die Möglichkeit, sogenannte Begleitforschung zu machen und differenzierter zu öffnen und dann wirklich die Daten zu erheben, was da passiert. Aber so wie wir gerade gegenwärtig sehen, dass die Wissenschaft damit beschäftigt werden könnte, wie wir Mallorca zurückerobern, das ist natürlich wissenschaftlich gesehen und im Sinne von Erkenntnisgewinn absurd. Und insofern bin ich da nicht optimistisch. Und wenn jetzt tatsächlich die Zahlen wieder hochschnellen sollten, dann werden wir ganz, ganz schlecht dastehen, zu wissen, wie wir jetzt differenziert doch wieder Dinge zumachen, aber nicht alles.
Das heißt, Ihr Plädoyer wäre gewesen, den Lockdown partiell aufzuheben, um genau zu schauen, welche Maßnahmen welchen Effekt haben?
Ja, zumindest in gewissen Maßen, weil wir ja heute gar nicht wissen. Also wenn wir zum Beispiel schauen, in Israel taucht in der Schule Infektionen auf, dann wird die ganze Schule zugemacht. Was wir eigentlich brauchen, ist doch jetzt irgendwie ein Testsystem, wo wir eine Kontrolle behalten. Und das ist eigentlich das, wo ich am meisten Hoffnung sehe, dass wir das Testsystem systematisieren und systematisch wirklich bei allen ein-, zweimal die Woche durchführen und dann kleine Einheiten wieder zumachen können und in Quarantäne schicken, aber nicht die großen, weil wir dann ja ökonomisch völlig ins Straucheln kommen.
Wie sieht's mit den Wissenschaftlern aus? Haben die jetzt die richtigen Studien angestrengt, um Klarheit zu bekommen bei diesen Wissenslücken?
Nee, das ist ein anderer, sehr beklagenswerter Zustand. Wir haben inzwischen eine unglaubliche Anzahl an Studien, die zum Thema Covid begonnen wurde oder auch schon Publikationen, also Tausende. Und alles ist völlig unkoordiniert, sowohl global, aber auch in Deutschland. Was einfach fehlt hier, ich nenne das immer einen Masterplan. Also wir wissen ja, wo die ganzen Fragen offen sind und die könnte man ganz gezielt angehen mit Studien. Aber da müsste man wirklich eine Koordination haben. Da versagt unser System gegenwärtig völlig.
Was müsste passieren? Wer sollte das in die Hand nehmen aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, das Robert-Koch-Institut ist gegenwärtig einfach damit überfordert und ist auch nicht die richtige Institution, um solche Forschungsfragen zu machen. Aus meiner Sicht völlig abgetaucht ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder auch die Großforschungseinrichtungen wie Helmholtz zum Beispiel könnten das machen. Aber gegenwärtig sehe ich nicht, dass es initiiert wird. Und da das Ganze ja auch ministeriums- und fachübergreifend ist, müsste aus meiner Sicht das Bundeskanzleramt hier auch versuchen, nicht nur dirigistisch einzugreifen, aber zumindest koordinierend. Also ich bin neulich mal gefragt worden, plädieren Sie jetzt für Planwirtschaft in der Wissenschaft? Da habe ich gesagt, naja, der Begriff ist vielleicht nicht der richtige, aber im Prinzip schon. Die Konkurrenz von Wissenschaftlern, die ja so heilsam sein soll, die ist an der Stelle natürlich völlig fehl am Platz, weil wir damit eher in Verschwendung, unnötige Wiederholung oder auch Scheitern durch schlechte Planung stolpern. Und an der Stelle glaube ich, da ist ein enormes Potenzial zu verbessern, aber das wird gegenwärtig nicht genutzt.
Also mehr Koordination wäre sinnvoll in diesem Bereich, sagen Sie, um eben schneller klar zu sehen bei den wichtigen Fragen, die ja dann letztlich auch Einfluss auf die Politik haben, wie man künftig mit der Pandemie umgehen wird. Ich würde Sie zum Abschluss gerne nochmal fragen, haben wir es in Deutschland geschafft, einen vernünftigen Mittelweg zu schaffen zwischen Alarmismus und Verharmlosung der Corona-Pandemie? Oder wo würden Sie uns da sehen, auf welchem Kurs, wenn Sie zurückblicken die letzten 3 Monate?
Also wir haben, glaube ich, schon einen Mittelweg gefunden. Aber auch dieser Mittelweg ist irgendwie nicht erklärbar. Also wenn man auf die Länder schaut, wo auch die Maßnahmen ähnlich aussehen, dann sind wir in jeder Beziehung glimpflich davongekommen bisher. Aber eigentlich wissen wir nicht so richtig, warum. Und ich glaube, ein Teil davon war zumindest zu Anfang die Disziplin der Bevölkerung. Die sehe ich gerade im Moment massiv bröckeln. Aber kein Mensch kann erklären, warum es zum Beispiel, wenn man jetzt mal Schweden, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien anschaut, warum da diese riesen Unterschiede sind. Die meisten Erklärungen, die ich da sehe, die sind eigentlich Spekulation.
Heißt das, vielleicht haben wir auch einfach nur Glück gehabt, oder heißt das, da gibt es eben dann doch noch Faktoren, die wir bisher noch gar nicht erfasst haben, die relevant sind bei der Ausbreitung dieser Seuche?
Ich würde sagen beides. Wir haben ganz eindeutig Glück gehabt, aber es gibt auch noch diese Faktoren. Also Prognose, und das geht von der Erkrankung des Einzelnen, wo jetzt zum Beispiel gegenwärtig die Blutgruppe Verdacht steht, dass zum Beispiel Personen mit Blutgruppe A einen schwereren Verlauf haben als Personen mit Blutgruppe 0. Also die prognostischen Faktoren für Verläufe, das ist sowieso wissenschaftlich immer die größte Herausforderung. Da sind noch beliebig viele Faktoren, die wir nicht mal ansatzweise begriffen haben, von Verläufen einzelner Personen bis hin auch zu Steuerung und zu Geschwindigkeit, auch die Ausbreitung und Übertragung. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, das jetzt wirklich systematisch anzugehen.
Sagt der Medizinstatistiker Professor Gerd Antes von der Uni Freiburg. Und er fordert einen Masterplan, um die Wissenslücken rund um das neue Coronavirus zügig zu schließen. Wenn man in der Haut eines Schweines stecken würde, dann wäre die afrikanische Schweinepest so ziemlich das Letzte, was man sich gern einfangen würde. Denn die Infektion mit dem Virus ist für Wild- und Hausschweine fast immer tödlich. Seit einigen Jahren ist die Tierseuche, die ursprünglich aus Afrika stammt, auch in Europa auf dem Vormarsch. 2014 tauchte sie in Polen und im Baltikum auf, 2017 in Tschechien, 2018 in Ungarn und Belgien. In Polen wurden dieses Jahr schon über 2600 infizierte Wildschweine gezählt, mehr als im gesamten Vorjahr. Weshalb die Einschleppung des Virus nach Deutschland wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, wie Sophia Wagner berichtet.
Dr. Helfried Körber ist Amtstierarzt im Landkreis Spree-Neiße, der am südlichen Ende Brandenburgs direkt an der polnischen Grenze liegt.
10 Kilometer östlich der Neiße auf polnischem Gebiet ist der nächste Fund gewesen, der von polnischer Seite gemeldet wurde.
Seit die afrikanische Schweinepest, kurz ASP, im November 2019 zum ersten Mal im äußeren Westen Polens bei einem Wildschwein diagnostiziert wurde, ist die Angst hier im Landkreis groß, dass das Virus eingeschleppt werden könnte.
Wir haben alle die Hoffnung, dass die Schweinepest in Polen bleibt, aber wenn man das realistisch sieht, muss man leider damit rechnen, dass es über früher oder später doch in der einen oder anderen Weise Deutschland betreffen wird.
Trotz dieser realistisch-pessimistischen Sichtweise ist Helfried Körber sicher, dass Deutschland momentan noch ASP-frei ist. Um die 300 Wildschweine wurden in seinem Landkreis bereits getestet, seit die afrikanische Schweinepest dicht an die deutsche Grenze kam. Alle negativ. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme, die im Landkreis Spree-Neiße, aber auch entlang der sächsisch-polnischen Grenze getroffen wurde, sind Wildschutzzäune. Sie wurden als Barriere für wandernde Wildschweine installiert. Eine sinnvolle Maßnahme, meint Dr. Sandra Blume. Sie leitet das Nationale Referenzlabor für die afrikanische Schweinepest am Friedrich-Löffler-Institut auf der Ostseeinsel Riems.
Man muss dazu sagen, Zäune sind keine Heilmittel oder eine Wunderwaffe, aber es hat sich eigentlich erwiesen, auch in Belgien und anderen betroffenen Ländern, dass sie ein wichtiges Werkzeug der Bekämpfung sein können und ehrlich gesagt auch eins der wenigen, die wir haben.
Denn obwohl es mit der Impfstoffforschung vorangeht, wird es noch ein paar Jahre dauern, bis man ein in der EU einsatzfähiges Präparat haben wird. Das meint auch Dr. Linda Dixon, die am Purbright-Institut in Großbritannien an verschiedenen Impfstoffen gegen die afrikanische Schweinepest forscht.
It might be faster than that in China.
In China könnte es schneller gehen. Dort wird sehr viel Geld in die Impfstoffforschung investiert. Und dort ist man auch gewillt, Impfstoffe zu akzeptieren, die nicht den europäischen Standards entsprechen.
Das liegt auch an der ernsten Lage im Land. Seit die Krankheit im Spätsommer 2018 erstmals in China auftrat, ist die dortige Schweineproduktion um 40% zurückgegangen. Im März dieses Jahres berichteten chinesische Forscher dann, einen sicheren Lebendimpfstoff entwickelt zu haben, der Schweine erfolgreich vor ASP schützt.
Im Prinzip haben sie auf der Forschung anderer Gruppen aufgebaut, die verschiedene Gene identifiziert haben, die für die Infektiosität des Virus verantwortlich sind. Und die haben sie dann teilweise neu kombiniert und aus dem Virus gelöscht.
Bei Lebendimpfstoffen wird der für die Tiere tödliche Erreger abgeschwächt, indem spezifische Virusgene entfernt werden. Ziel ist es, eine Virusversion herzustellen, die nicht mehr ernsthaft krank macht, den Körper aber trotzdem zu einer Immunantwort anregt. Das ist den chinesischen Wissenschaftlern anscheinend gelungen. Auch ein erster Feldversuch mit 3000 Tieren, der seit April in 3 verschiedenen Schweinefarmen durchgeführt wurde, ist laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua erfolgreich verlaufen.
Sie stellen das abgeschwächte Virus in Knochenmarkszellen von Schweinen her. Und laut der Publikation vom März sollen so nun größere Mengen Impfstoff produziert werden.
In Europa wäre solch ein Impfstoff nicht zulassungsfähig. Hier müssen Impfstoffe in zertifizierten Zelllinien aus dem Labor produziert werden. Und noch ein Problem kommt dazu. Der chinesische Impfstoff ist auf den Einsatz bei Hausschweinen ausgerichtet. Und Dr. Sandra Blome vom Friedrich-Löffler-Institut glaubt, dass man wegen der strengen Biosicherheitsvorschriften für Schweineställe in Europa gar keine Impfung für Hausschweine braucht.
Ich hätte gerne einen Impfstoff für Wildschweine, aber gerade so einen gentechnischen Organismus in der freien Wildbahn auszusetzen, das ist nochmal was anderes, als wenn sie das in den Schweinestall bringen.
Selbst wenn ein sicherer Hausschweineimpfstoff auf den Markt käme, müsste seine Anwendung bei Wildschweinen, möglichst als Schluckimpfung, viele Testphasen und Entwicklungen erneut durchlaufen. Momentan bleiben deshalb nur Zäune und intensives Monitoring der Wildschweinpopulation, um den Vormarsch der afrikanischen Schweinepest zu stoppen. Doch es gibt einen Lichtstreifen am Horizont, denn im Baltikum, wo das Virus seit 2014 zu finden ist, scheint sich die Lage zu bessern. Statt aktiver Infektionen werden von dort nur noch positive Antikörpertests gemeldet.
Wenn man sich Estland und auch zum Teil Lettland anguckt, gehen die Fälle runter. Wir haben nur noch seropositive Fälle. Und wenn es keinen neuen Eintrag aus Russland oder Weißrussland gibt, sind diese Länder vielleicht in einem Jahr frei.
Nach 6 Jahren scheint sich die Seuche im Baltikum nun also doch totzulaufen. Und auch aus Belgien, von der anderen Seite Deutschlands, gibt es gute Nachrichten. Mit engmaschigen Kontrollen und der Einzäunung des betroffenen Gebietes wurde dort verhindert, dass sich die 2018 eingeschleppte Seuche ausbreitet. In diesem Jahr wurden erst 3 positive Funde gemeldet. Der letzte Anfang März.
Sophia Wagner war das mit einem Update zur afrikanischen Schweinepest. Die weiteren Wissenschaftsmeldungen des Tages hat Michael Stang jetzt für uns. Und in der ersten geht es um ein preiswertes Medikament, das in einer großen klinischen Studie jetzt Hoffnungen weckt. Es könnte bei schweren Verläufen von Covid-19 helfen.
Ein Steroid kann das Leben von Corona-Erkrankten retten. Seit März läuft in 175 britischen Kliniken die Recovery-Studie. Dabei wird an mehr als 11.000 Covid-19-Patienten getestet, ob existierende Medikamente auch gegen das neue Coronavirus wirken, darunter ein HIV-Medikament, ein Rezeptorantagonist, ein Antibiotikum und ein Wirkstoff namens Dexamethason. Dieses Kortikosteroid erweist sich ersten Erkenntnissen zufolge als so wirksam, dass britische Experten gegenüber der BBC von einem Durchbruch im Kampf gegen das neue Coronavirus sprechen. Das billige und weit verbreitete Medikament könne dazu beitragen, das Leben von Patienten zu retten, die schwer an Covid-19 erkrankt sind, so die Wissenschaftler. Laut der Studie senkt Dexamethason das Sterberisiko für Patienten an Beatmungsgeräten um ein Drittel. Bei Covid-19-Patienten, die mit Sauerstoff behandelt werden, sank das Sterberisiko um ein Fünftel. Bei milderen Verläufen der Lungenkrankheit scheint Dexamethason hingegen keinen nennenswerten Vorteil zu bringen. Die Studienautoren schätzen, in Großbritannien hätten bis zu 5000 Menschenleben gerettet werden können, wenn das Medikament seit Beginn der Coronavirus-Pandemie zum Einsatz gekommen wäre. Kolibris sehen viele Farben. Während Menschen mit Purpur nur eine Farbe sehen können, die keiner einzelnen Lichtwellenlänge entspricht, können Kolibris mindestens 4 nicht-spektrale Farben wahrnehmen. Das geht aus Experimenten eines Teams der Princeton-Universität mit wildlebenden Kolibris hervor, die im Fachblatt PNAS vorgestellt werden. Den Daten zufolge differenzieren die Vögel mehrere solcher Farbeindrücke. Neben Purpur sind dies Ultraviolett-Gelb, Ultraviolett-Rot und Ultraviolett-Grün. Zudem können Kolibris verschiedene Schattierungen dieser Kombinationen sehen. Die Luftqualität in Deutschland hat sich verbessert. Das geht aus Daten des deutschen Messnetzes für Ultrafeinstaub zwischen 2009 bis 2018 hervor, die ein Team des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung im Fachblatt Atmospheric Chemistry and Physics vorstellt. Demnach hat sich die Luftqualität durch die Verringerung verschiedener anthropogener Emissionen insgesamt stark verbessert. Stärkster positiver Trend in den Städten sind die Partikelfilter für Dieselautos, zudem Emissionsschutzmaßnahmen im Wohnbereich. Käfer sollen beim Kühlen helfen. Materialforscher aus Shanghai sind bei der Entwicklung einer passiven Kühlung eigenen Angaben zufolge einen Schritt weitergekommen. Wie sie im Fachblatt PNAS schreiben, haben sie eine neue Möglichkeit zum Wärmemanagement ohne großen technischen und energetischen Aufwand entwickelt. Dazu dienten ihnen die Oberflächenstrukturen eines hitzeresistenten Bockkäfers als Vorbild. Die daraus entwickelte Folie reflektiert das Licht intensiv und gibt zudem Wärmestrahlung ab. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA hat ihre Ausnahmegenehmigung für ein Malaria-Medikament zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen widerrufen. Es ist angesichts der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse unwahrscheinlich, dass Hydroxychloroquin bei der Behandlung der Lungenerkrankung wirksam ist, heißt es in der gestern veröffentlichten Erklärung. Zudem hat der Einsatz des Medikaments ernsthafte Nebenwirkungen, darunter Herzprobleme, weswegen die Ausnahmegenehmigung widerrufen wird. Die Zulassung des Medikaments für Malaria und zur Behandlung bestimmter Autoimmunerkrankungen ist davon nicht betroffen.
Und von den Wissenschaftsmeldungen von Michael Stang springen wir jetzt direkt zu einem Handbuch des Himmels, genau gesagt zu seinem Verfasser.
Sternzeit, 16. Juni. Robert Burnham, das Handbuch und ein einsamer Tod. Ein Standardwerk der Astronomie ist Burnhams Celestial Handbook. Das Handbuch des Himmels stellt jedes Sternbild ausführlich vor und ist eine Mischung aus Reiseführer, historischer Abhandlung und Enzyklopädie. Autor der mehr als 2000 Seiten ist Robert Burnham, der 1931 in Chicago zur Welt kam. Er machte keine Ausbildung, beobachtete aber intensiv den Himmel mit seinem selbstgebauten Teleskop. Nach der Entdeckung eines Kometen 1957 erhielt er eine Stelle am Lowell Observatory in Arizona. 20 Jahre lang suchte der begabte Amateurastronom systematisch nach Sternen, die sich schnell am Himmel bewegen. Er entdeckte mehr als 9000 dieser Objekte, dazu einige Kometen und viele Asteroiden. Nebenher arbeitete Robert Burnham an seinem berühmten Handbuch, was bei den Profi-Astronomen auf wenig Gegenliebe stieß. Ende 1979 verlor er seine Arbeit. Der Mann, der sich am Himmel so gut auskannte wie kaum jemand sonst, kam mit dem irdischen Leben nicht zurecht. Er war ein Einzelgänger und hatte kaum soziale Kontakte. Die letzten Lebensjahre verbrachte er in San Diego auf der Straße. Gelegentlich nahm er ein paar Dollar mit dem Verkauf selbstgemalter Bilder ein. 1993, 15 Jahre nach der Fertigstellung seines Handbuchs, ist Robert Burnham im Alter von nur 61 Jahren gestorben, an Lungenentzündung und einer Nekrose am Fuß. Erst mehr als 2 Jahre später haben die Astronomen und seine Familie davon erfahren.
tragische Geschichte das. Die Corona-Warn-App, die seit heute am Start ist und deren Chancen und Risiken wir gestern ausführlich beleuchtet haben, die ist hier gleich nochmal Thema der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.